Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Vor 100 Jahren zerbrach das europäische Gleichgewichtssystem und alte Reiche gingen unter. Neue, moderne Nationalstaaten entstanden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden im Versailler Friedensvertrag von 1919 erstmals globalpolitische Lösungen gesucht. Vertreter auch asiatischer und afrikanischer Delegationen waren anwesend. Doch rasch entflammten neue Konflikte, etwa in Nahost und auf dem Balkan. Das Erbe von Versailles reicht bis heute. Nationalismus und Protektionismus haben wieder Konjunktur. Das europäische Friedensprojekt ist gefährdet. Woran liegt das? Über den gegenwärtigen Ausstieg aus dem Multilateralismus und den langen Schatten der Vergangenheit hat Michael Köhler mit dem Freiburger Historiker Jörn Leonhardt gesprochen. Dessen jüngstes Buch trägt den Titel »Der überforderte Frieden – Versailles und die Weltordnung 1918 bis 1923«.
Jörn Leonhardt, ich würde unserem Gespräch gerne den Titel geben »Welt in Unordnung – Der labile Frieden«. Verschwörungstheorien, Fake News, Hate Speech, Antisemitismus, auch unter Gelbwesten in Frankreich, Nationalismus, Neo-Cäsarismus, ich trage jetzt mal dick auf, Neo-Bonapartismus, autokratischer Herrscher- und Führungsstil jenseits des Atlantiks, diesseits des Atlantiks, Ausstieg aus Multilateralismus, Aufkündigung von INF-Vertrag. Meine Frage ist furchtbar einfach. Frieden ist durchaus mehr als nur Waffenstillstand.
Ja, Frieden ist mehr als die Abwesenheit kriegerischer Gewalt. Und genau das gehört ja mit zu diesem Erbe von 1918-19, dass man nicht mehr allein den Frieden so definiert wie vielleicht 1814-15 oder 1648, sondern dass man auf innergesellschaftliche Aspekte blickt. Und damit gehört natürlich der Raum der Öffentlichkeit mit dazu. Und in gewisser Weise trifft für diese Perspektive der neue Begriff von 1918-19 der Sicherheit viel stärker zu. Also wo es um die Frage geht, was sind denn die innerpolitischen, innergesellschaftlichen Bedingungen, die Frieden, die Abwesenheit von Gewalt möglich machen. Und dann sind sie eben sehr schnell bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch der politischen Sprache, der politischen Kommunikation. Das ist etwas, was man im Blick auf 1918-19, glaube ich, durchaus auch in der Gegenwart erkennen kann.
1918 zerbrachen Reiche, das Habsburger Reich, Hohenzollern, das Osmanische Reich. Auch heute ist das europäische Gleichgewicht durchaus gefährdet oder angegriffen. Wir sprechen von einer notwendigen europäischen Sicherheitspolitik und anderen Dingen. Das europäische Integrationsprojekt als Friedensprojekt, als jahrzehntelanges Friedensprojekt aber, ist nicht zuletzt ja auch eine Folge von Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dieses Pazifizierungsprojekt war mindestens dreimal für die neuzeitliche Geschichte unglaublich erfolgreich, nach 1945, dann noch einmal in den 70er und 80er Jahren, als man Portugal, Spanien, Griechenland aus diesen autokratischen Regimes fast herausgeholt hat und ein drittes Mal nach dem Ende des Kalten Krieges. Aber, und das macht die Gegenwart vielleicht so labil, erleben wir eben auch im Augenblick, dass dieses Pazifizierungsprojekt offenkundig an Grenzen gerät und dass es plötzlich eine Konkurrenz von anderen Modellen gibt. Und auch das hat natürlich etwas zu tun mit den Erfahrungen der 20er Jahre, nämlich der Erfahrung, unter welchen Bedingungen überleben Demokratien, unter welchen Bedingungen scheitern sie. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir uns im Augenblick so sehr an diese Phase nach 1918 erinnern, weil wir daran natürlich zunächst Analogien sehen für diese Frage, wann scheitern, wann gelingen Demokratien.
Mir fällt natürlich jetzt spontan ein, das Erfolgsbuch, Sie kennen es, How Democracies Die, von den beiden Harvard-Professoren, wie Demokratien sterben. Und mir ist in Erinnerung, dass es so vier Kennzeichen gibt von Demokratien, die sich quasi selber abschaffen. Das eine ist, autokratische Herrscher werden gewählt. Zweitens, die Opposition wird delegitimiert. Drittens, Gewalt und Hass auch der eigenen Anhängerschaft wird geduldet. Und viertens, so ein bisschen Zensur kann auch nicht schaden. Das sind schon so erste Anzeichen einer Unfriedenskultur.
Das stimmt, aber man kann in den 20er Jahren oder am Beginn der 30er Jahre natürlich auch wunderbar die Resilienz von demokratischen Systemen studieren. Es gibt ja 1933 nicht allein das Ende der Weimarer Republik, sondern es gibt mit Franklin Delano Roosevelt in den USA eine Antwort auf die Krise von Kapitalismus und Demokratie. Ich will damit die Belastungen nicht kleinreden, aber wir dürfen auch nicht in so eine Art von Negativspirale hineinkommen, bei der dann scheinbar die Demokratie immer auf der Verliererseite steht. Wir haben es, glaube ich, eher mit Konjunkturen, fast dialektischen Beziehungen von Krise und Antworten auf diese Krise zu tun. Und beides gehört zu diesem Erbe der Nachkriegszeit.
Ich nenne das jetzt mal den Glutkern unseres Gesprächs zu sprechen kommen, Jörn Leonhard, der labile Frieden, Ihr jüngstes Buch, der überforderte Frieden, Versailles und die Weltordnung 1918 bis 1923, macht das ja auch zum Thema. Nach dem 30-jährigen Krieg haben wir gelernt, es gibt nicht nur Kriege, die sehr lange dauern, man muss auch lernen, dass Friedensschlüsse sehr lange dauern. Wie lange wirken eigentlich Kriege nach? Wir sehen es an den Balkankriegen, wir sehen es in der Ukraine, wir sehen es am Nahostkonflikt. Es ist einer Ihrer Gedanken auch zu sagen, 1918 war anders als der Wiener Kongress. Es wurde eine Weltordnung begründet, aber wir haben heute, 100 Jahre später, im Grunde noch an Nachfolgen, an Nachwirkungen zu leiden und mit ihnen zu kämpfen.
Das stimmt. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass, Sie haben es angesprochen, 1918, 19, etwas verschwindet, was alle frühneuzeitlichen Friedensverträge bis dahin prägt, nämlich die Idee der Oblivion, der Amnesie und der Amnestie, wenn man so will. Die Vorstellung, dass wenn der Krieg...
Also der Straffreiheit und des Vergessens.
Genau. Und zwar institutionalisiert in diesen Friedensverträgen ist immer eine solche Formel drin, dass Wohltätige vergessen wird, das in der frühen Neuzeit genannt. Die Vorstellung war, man muss aus dieser Gewalterfahrung heraustreten, indem man in gewisser Weise auch diese Erfahrung in den Köpfen verändert. Und was 1918, 19 an die Stelle dieser Oblivion, dieses wohltätigen Vergessens tritt, ist die Permanenz und Omnipräsenz des Opfers. Und das haben wir in gewisser Weise in all unseren Gedenkkulturen mit drin und das umgibt uns täglich. Das Problem, das für Friedensschlüsse seit 1918 daraus entsteht, ist eine ungeheure Erwartung, was Friedensschlüsse auch leisten sollen. Nämlich zum Beispiel Versöhnung. Und wir wissen heute, dass das eine Überforderung dieser Idee des Friedensschließens ist. Versöhnung ist ein sehr langfristiger Prozess, der hat mit individuellen Traumata zu tun, mit kollektiven Gedächtnissen, mit Prozessen, die über Jahrzehnte dauern können und die, Sie haben es angesprochen, wie Bojen immer wieder auch an die Oberfläche des kollektiven Erinnerns kommen können.
Der Nahostkonflikt von heute hat mehr mit der Balfour-Doktrin von 1914 zu tun, als wir gerne wahrhaben wollen.
Der IS entfaltet 2016 in der syrischen Wüste ein großes Plakat, auf dem steht, hier endet Sykes-Picot, das Abkommen von 1916, mit dem die europäischen Mächte den Nahen Osten aufteilen. Das macht klar, wie nah für die Akteure, aber nicht nur für die Akteure, auch für uns, die wir diese Konflikte verstehen wollen, im Grunde genommen diese Gegenwart von 1914 bis 1923 ist, um diese Region und ihre Konflikthaftigkeit zu verstehen. Und ich glaube, darin liegt vielleicht ein ganz entscheidendes Erbe dieser Phase von 1918 bis 1923, dass wir die heutigen Konflikträume, ob in der Ukraine, im Nahen Osten, aber ich sage ausdrücklich auch im Ostchinesischen Meer, Stichwort neue Akteure, China, Japan, nur im Blick auf diese Phase eigentlich verstehen können.
Und was bleibt, ist die Gewalt.
Was bleibt, ist zunächst die Einsicht, dass unsere sehr stark vom 11. November 1918 geprägte Sicht, an diesem Tag sei der Krieg beendet, dass diese Sicht bröselt, wenn wir wirklich ein globales Panorama in den Blick nehmen. Nehmen Sie den russischen Bürgerkrieg, wo bis 1922 mehr Menschen sterben als im russischen Weltkrieg bis in den Oktober 1917.
Ja, auch die Gewalt nach dem Friedensschluss, wir dürfen nicht vergessen, Friedrich Ebert hatte Angst, von den Spartakisten ermordet zu werden und haut mit seiner Familie ab.
Absolut. Wir haben Hunderte von Toten bei politischen Anschlägen, bei politischen Morden. Wir haben Bürgerkriegskonstellationen in weiten Teilen Ost-, Mittel-, Südosteuropas. Wir haben eine im Grunde genommen eine Amalgamierung, eine Überlagerung von verschiedenen Gewaltformen, Bürgerkrieg, ideologischer Krieg, ethnische Gewalt, ethnische Säuberungen. Denken Sie nur an Türkei und Griechenland 1923. Und das macht eigentlich klar, dass wir unser Gehäuse, was ist Krieg, was ist Frieden, erweitern müssen. Ja, das, was dort an Erfahrungen geschieht, was Menschen erfahren, geht über diese einfache Frage Schwarz-Weiß, Krieg, Frieden hinaus. Und um es ganz klar zu sagen, das Wichtige an dieser Phase 1918 bis 1923 ist eben, dass an vielen Stellen der Welt kein Frieden ist, dass wir es mit unendlich vielen Nachkriegen zu tun haben, die für die Geschichte des 20. Jahrhunderts an vielen Stellen vielleicht sogar wichtiger ist als der Weltkrieg selbst.
Das macht es mir leicht, dann doch eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Das habe ich bei Ihnen gelernt. Von den 1100 Teilnehmern am Versailler Friedensschluss sind auch einige dabei, die uns heute noch in den Ohren klingen und auch Nachwehen auslösen. Das ist beispielsweise der damals noch blutjunge, spätere vietnamesische Revolutionsführer Ho Chi Minh. Meine Frage, die ich damit aber verknüpfe, wenn ich sie richtig verstanden habe, war einer der Fehler damals und vielleicht auch einer, den wir heute begehen würden, die Nicht-Kommunikation unter Anwesenden oder etwas einfacher gesagt, nicht alle mitzunehmen.
Ja, denn mit den Deutschen, um das ganz konkret zu machen, wird ja nicht verhandelt. Und das bedeutet natürlich, dass dieses kommunikative Vakuum gefüllt wird mit Emotionen, mit der Aufladung von Gesten, mit dem Gesamtkomplex der Schuld. Es fehlt sozusagen von beiden Seiten ein Verständnis, wenn Sie so wollen, wie der andere tickt. Die Deutschen, die die Auswirkungen dieses Weltkrieges in Frankreich nicht verstehen, und die Franzosen, die sozusagen die deutsche Nicht-Anerkennung der Niederlage nicht verstehen.
Ist ja bis heute so. In jedem Dorf in Frankreich wird an den Ersten Weltkrieg erinnert, ist für uns vollkommen fremd. Ne?
Genau. Und der Stellenwert La Grande Guerre und nicht der erste von zwei Weltkriegen macht das schon deutlich. Aber das Entscheidende ist, dass durch das Ausbleiben direkter Kommunikation, wie Sie sagen, unter Anwesenden, eben eine Lücke entsteht, die zur Emotionalisierung dieses Geschehens beiträgt. Und das ist für mich eigentlich das Wichtige gewesen. Dieser Friedensschluss wird ja mit der Erwartung verbunden, dass man über neue Experten, über das Völkerrecht im Grunde genommen den perfekten Frieden eigentlich schaffen kann. Und an die Stelle dieser Hoffnungen tritt im Grunde genommen eine Hyperemotionalisierung, auch eine Moralisierung. Und viele der Politiker verlieren in gewisser Weise die Kontrolle über Begriffe, Bilder, Metaphern, die dort entstehen. Wir haben es ja auch mit modernen Massen- und Mediendemokratien zu tun, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, alle diese Politiker kommen aus Paris zurück und müssen sich mit ihrem Ergebnis der Friedensdividende Wahlen stellen. Das macht, glaube ich, klar, was diesen Frieden doch von anderen Friedensverträgen wie 1814 oder 1648 fundamental unterscheidet.
Jörn Leonhard, wir sprechen mit Ihnen und haben Sie eingeladen, weil, wenn ich das so richtig sehe, Sie ähnlich wie der britische Historiker Richard Evans ein sehr ausgeprägtes kulturelle Antenne haben, sage ich mal. Also Sie sind auch Germanist, Literatur, Künste spielen bei Ihnen eine große Rolle. Sie ziehen Robert Musil, Paul Klee oder Kafka oder Thomas Mann als Quelle mindestens ebenso heran wie Friedensschlüsse oder Verträge. Worauf ich hinaus will, es reicht also nicht, zu demilitarisieren den Gegner und ihn vielleicht auch zu demoralisieren, sondern man muss sich dann schon noch ein bisschen was mehr einfallen lassen, denn sonst kehrt das Verdrängte in welcher Form auch immer zurück. Das ist ja ein nicht unbekannter Gedanke, der hieß mal, das war ein Modebegriff, Neurasthenie, die Nervenzerrüttung, die Nervenzerrissenheit, ein Modebegriff bei Thomas Mann und Musil. Es gibt nicht wenige, die sagen, die Balkankriege sind das Verdrängte des europäischen Bewusstseins. Das heißt, wir müssen auch mit solchen weichen Faktoren operieren.
Auf jeden Fall, und das ist ja kein Zufall, dass sehr viele Schriftsteller, intellektuelle Künstler 1918 zunächst einmal sagen, was haben wir eigentlich 1914 geschrieben? Das heißt, sie sind zu einer kritischen Bilanz über den Krieg in den Köpfen und ihrem Anteil an diesem Krieg in den Köpfen, dem sogenannten Kulturkrieg, gezwungen. Aber sie erkennen dann auch die Möglichkeit, dass 1918-19 etwas Neues beginnt. Und mir war diese Perspektive wichtig, weil es nochmal etwas ganz anderes ist als die Logik der Politik, die Logik der Wirtschaft, die Logik des Militärs. Das gehört mit dazu. Aber mein Buch sollte ja auch eine Erfahrungsgeschichte, auch eine intellektuelle Erfahrungsgeschichte sein. Und Sie haben ja kaum einen Augenblick im 20. Jahrhundert, wo Künstler, Intellektuelle sagen, wir gestalten jetzt aktiv mit. Die ganzen Künstler, die bei der Münchner Räterepublik, der Räterepublik in Ungarn, Georg Lukács mitmachen, die aber gleichzeitig auch erleben, also fast exemplarisch wie unter einem Brennglas, wie stark die Enttäuschung, die Desillusionierung in dieser dieser Zeit eben auch mitwirkt. Also der Aufbruch, aber dann auch die Frage nach konkreten Handlungsgrenzen und so eine Art von intellektueller Bilanzierung im Blick auf 1918. Und das macht diese Phase 1918-19 so ungemein spannend und konfliktreich, aber spannend natürlich für den Historiker. Manchmal auch mit einer fast seismischen Qualität. Wenn ich die Aphorismen und kurzen Fragmente von Musil aus dieser Phase lese, ist das ja mit einem klarsichtigen Blick auf kollektivpsychologische Prozesse geschrieben, die atemberaubend ist.
Leben wir aber, auf die Gefahr, jetzt doch einen unerlaubten Analogieschuss zur Gegenwart zu machen, nicht doch in einer ähnlichen Zeit des weltanschaulichen Extremismus? Wir haben soziale Verwerfungen in den europäischen Gesellschaften. Wir haben Sezessionsbestrebungen, überall Abspaltungsbestrebungen. Wir haben selbst bei europäischen Kernländern rechtskonservative, nationalistische Strömungen, die dieses europäische Friedensprojekt gefährden. Ist da nicht doch eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest so in den extremistischen Ausbeulungen?
Also ich sehe Ähnlichkeiten vor allem im Blick auf so eine Art von neuer Unübersichtlichkeit. Sozusagen alte Gewissheiten zerbrechen. Wir haben international neue Akteure, denken wir nur an China. Wir haben auch eine Konkurrenz von neuen Modellen, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn wir auf ein Phänomen wie den Nationalismus in der Nachkriegszeit nach 1918 blicken, dann hat dieser Nationalismus vor allem zu tun mit Territorien, Grenzen, wenn Sie so wollen, in den Atlanten, Farben und Schraffuren. Es geht ganz stark um revisionistische Ideen, die auf diese Friedensschlüsse rekurrieren. Die Nationalismen, mit denen wir heute zu tun haben, haben sehr viel mehr zu tun mit der Erfahrung der Globalisierung, mit Fragen, wer gewinnt, wer verliert, wer profitiert, wer wird ausgeschlossen. Ich würde also immer sagen, es ist gut, mit Analogien anzufangen, aber dann auch die Ausdauer zu haben, die Unterschiede zu erkennen. Und gerade im Blick auf die Nationalismen sehe ich eher die Unterschiede. Es gibt andere Faktoren, die mir schon wichtig erscheinen. Wir haben heute keine Nachkriegsphase mit einem drängenden Reparationsproblem. Die Bundesrepublik Deutschland ist kein diplomatischer Paria. Wir sind sozusagen integriert bei allen Problemen dieses europäischen Integrationsprojekts. Es ist ein Projekt, das doch weiter existiert und auf dessen Resilienz man auch setzen kann. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, mit einer einseitigen Fokussierung auf die sozusagen allgegenwärtigen Weimarer Verhältnisse uns in eine Krise reinzureden. Ich sehe an vielen Stellen Belastungen und wir sind in rauerem Fahrwasser, ohne Zweifel. Aber wir sind aus meiner Sicht nicht in einer Situation wie in den 20er Jahren. Und da würde ich sozusagen immer für den unterschiedlichen Blick, auch den nüchternen Blick, den nicht alarmistischen Blick plädieren.
Ich lerne, unverarbeitete Niederlagen sind nach wie vor konflikttreibend. Kennt man aus der Familie, kennt man im Großen, kennt man im Kleinen. Da sind Nationen nicht anders als in Familien, da ist man nachtragend. Gibt es aber nicht doch einen großen Unterschied. Erstens, wir haben nicht die Militarisierung wie zur Weimarer Zeit. Zweitens war die Weimarer Reichsverfassung besser als ihr Ruf. Wir haben heute im Grundgesetz noch viele sehr schöne Artikel, die daher rühren. Ein Punkt kommt mir bei Ihnen ein bisschen kurz vielleicht, das ist die Einrichtung der Institutionen. Also von UN über UNESCO, von der Internationalen Strafgerichtsbarkeit, über die viele Länder. Und sagen, da in Den Haag, dieser komische Strafgerichtshof, die Amerikaner sind nicht dabei, die Chinesen sind nicht dabei, die Afrikaner sind auch nicht dabei. Was soll das Ganze? Na, es soll schon was. Es befördert den Menschenrechtsdiskurs. Auch das ist ja nicht unwichtig, der Fortschritt in der Ideengeschichte. Da sind wir ein Stück weiter.
Auf jeden Fall. Und da bedeutet auch 1919 mit dem Völkerbund einen großen Schritt voran, weil es die Internationalisierung von bestimmten Konfliktgegenständen meint. 1919 bedeutet auch die Einrichtung von Mandaten, des Mandats Verantwortliche wie Frankreich oder Großbritannien einmal im Jahr verantwortlich berichten müssen, was in ihren Regimen dort geschieht. Und natürlich ist die Einrichtung der UN nach 1945 auch Abbild eines Lernprozesses, was mit dem Völkerbund alles nicht funktioniert hat. Und natürlich, wir können über die OECD uns wohlfeil hinwegsetzen und sagen, es ist ein Papiertiger, aber es sind diese Institutionen, die genau das möglich machen, was 1918-19 häufig gefehlt hat, nämlich ein Minimum an politischer Kommunikation, wenn Sie so wollen, die roten Telefone, die man in die Hand nehmen kann, um miteinander zu sprechen. Und das fehlt nach 1918 doch an vielen Stellen. Denken wir nur an Versailles, da sehe ich schon einen qualitativen Unterschied.
Woodrow Wilson sprach vom Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist nach wie vor unhintergehbar, ne? Das und plus die Kommunikation. Also der Faden darf nicht abreißen.
Ja, wobei wir natürlich immer noch mit der Frage konfrontiert sind, wer darf auf dieses Selbstbestimmungsrecht rekurrieren? Dürfen das alte Nationen in dicken Anführungszeichen? Was ist aber dann mit Schotten oder Katalanen? Gilt das für die Welt, die wir früher die dritte Welt genannt haben? Gilt das für ehemalige Kolonialgesellschaften? Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass aus diesen universellen Vokabeln Erwartungen entstehen, die dann natürlich auch in die Politik umgesetzt werden müssen. Für mich ist dieser Aufbruch der großen Begriffe, demokratische Selbstregierung, nationale Selbstbestimmung, immer auch damit verbunden, was man sagen und was man machen kann. Wenn man so will, das große Dilemma der modernen Politik, die Kluft zwischen dem Sagbaren und dem Machbaren, das ist etwas, was man in Paris 1919 idealtypisch sieht und das begleitet uns bis heute.
Versailles war der Versuch einer Weltordnung in einer neuen Zeit, die mit alten Strategien brechen musste. Man versuchte auf das Gas und die Maschinengewehre und die neue Technik mit deutscher Disziplin und Nervenstärke zu antworten. Da kollidierten auch mental zwei Welten. Also der Versuch einer neuen Weltordnung, was hat die mit uns heute zu tun?
Die hat zunächst mit uns zu tun, dass die alte Vorstellung der europäischen Pentarchie, also Frankreich, Großbritannien, Russland, Preußen, Deutschland, Österreich, dass das im Grunde genommen zerbricht. Und an die Stelle tritt wirklich eine neue Weltordnung in all ihrer Spannungshaftigkeit und Unübersichtlichkeit. Das zweite ist dieser Versuch, der uns bis heute begleitet, dass es so etwas geben müsste wie eine Weltinnenordnung. Dass die Gleichheit, so die utopische Erwartung, übrigens auch von vielen Intellektuellen 1918, 19, dass die Gleichheit aller Menschen auch gleiche Regeln für alle Menschen beinhalten müsste. Und das ist, denken Sie nur an das ganze Problem der Interventionen, doch ein Thema, das die internationale Politik bis heute begleitet. Und das Dritte ist das, was ich angesprochen habe, diese Hoffnung auf universelle Prinzipien, damals nationale Selbstbestimmung, wir würden heute vielleicht Menschenrechte anführen, und die Frage, mit welchen Maßstäben wird das in welchen Gesellschaften wie umgesetzt und gibt uns ein Nicht-Umsetzen sozusagen die Maßgabe für Interventionen von außen. Das sind Fragen, die damals aufgeworfen werden und die uns bis heute begleiten. Das für mich Wichtigste ist eigentlich, dass in dieser Phase 1918, 23 etwas entsteht, was ich die Multipolarität der Welt nenne. Deshalb heißt das Buch auch nicht Paris oder Versailles, sondern es heißt Versailles und die Welt. Das, was in Paris passiert, hat plötzlich Bedeutung für etwas, was in Shanghai oder Buenos Aires oder Moskau geschieht. Und gleichzeitig ist das, was in Moskau, Shanghai oder Buenos Aires passiert, ebenso wichtig für das, was in Paris passiert. Deshalb auch die Bedeutung dieses Medienmoments. Diese Welt wird viel verflochtener. Wenn wir auf Ho Chi Minh nochmal zurückkommen, der ist in Paris, der sitzt nicht in den diplomatischen Kabinetten, aber der trifft plötzlich Vertreter der marokkanischen, der tunesischen, der koreanischen Nationalbewegung. Und plötzlich entsteht eine Art von Globalität durch persönliche Netzwerke und Vergleiche, Vergleichskommunikation, wenn Sie so wollen. Und das ist eine neue Qualität, die von Paris ausgeht, aber die uns, glaube ich, strukturell bis heute begleitet.
Dann ist in der Schlusskurve gefragt, der zu beobachtende Ausstieg aus dem Multilateralismus, Stichwort USA, Russland, Kündigung des INF-Vertrages, Stichwort Israels Verhältnis zu den Visegrad-Staaten, was beschädigt ist. Also der Ausstieg aus dem Multilateralismus und der zu beobachtende Protektionismus, ja, also make my nation first, great again, also ist, gilt ja für viele, ist eigentlich das Dümmste, was man zurzeit machen kann, oder?
Ja, aber auch da, finde ich, hat diese Phase nach 1918 eine interessante Botschaft. Das ist nichts Neues. Die Vereinigten Staaten beginnen 1917 mit dem Kriegseintritt und Wilson ja nicht ein Jahrhundert durchgängigen Internationalismus. Nach dem Scheitern von Wilson können Sie in den USA eine Politik Anfang der 20er Jahre beobachten, die in vielem an die Gegenwart erinnert. Protektionismus, Verschärfung der Immigration, der Ku Klux Klan hat plötzlich über 1 Million Mitglieder, eine Welle des Rassismus, eine Abschottungspolitik. Das heißt, wir haben es doch an vielen Stellen eher mit Konjunkturen von Bewegung und Gegenbewegung zu tun. Und ich glaube, das gibt uns vielleicht für die Gegenwart doch auch eine gewisse Hoffnung, dass wir die Gegenbewegungen, sozusagen das, was über die von Ihnen angesprochenen Phänomene provoziert wird, nicht unterschätzen dürfen. Und nochmal, am Ende dieser 20er am Beginn der 30er Jahre steht in den Vereinigten Staaten ein ganz neues Konzept. Und das ist für mich doch ebenso wichtig wie die Krisen der Demokratien. Man darf die Selbstheilungskräfte bei allen Belastungen, man darf die Checks and Balances, man darf die Resilienz von demokratischen Systemen gerade in solchen Krisen auch nicht unterschätzen. Und auch diese Botschaft hat diese Phase der 20er und frühen 30er Jahren, wenn man es global betrachtet, für uns.
Ich verdächtige Sie, ein unverbesserlicher Liberaler zu sein.
Das empfinde ich jetzt nicht als ein so schreckliches Kompliment. Vielen Dank.
In den Kulturfragen hörten Sie den Historiker Jörn Leonhardt im Gespräch mit Michael Köhler.